Ich habe es ja schon immer gesagt, die Zeitungen werden irgendwann noch nur noch wöchentlich erscheinen und Zeitung wird ein Luxus sein und was man sich leisten können muss. Wird es irgendwann so kommen? Wie ist es mit den Unkenrufen? Ich kenne nur einen, der gesagt hat, es wird sich in der Zeitungslandschaft was ändern. Das ist zum Beispiel Sergei Lochthofen und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie auch und natürlich unsere Zuhörer in Weimar, die natürlich uns abends hören. Und bevor wir uns zu diesem wichtigen Thema wie Zeitung äußern, wollen wir doch erstmal nach Weimar blicken. Die hatten eine tolle Woche und haben sich von der besten Seite präsentiert, also auf die Weimarer ist Verlass. Hat mich sehr gefreut, dass sie trotz des großen Auflaufs an Politik sehr besonnen, sehr freundlich das Ganze durchgezogen haben, also diese Jubiläumsveranstaltung zu 100 Jahre Weimarer Republik und zeigten, es hat sich ja in der Welt doch einiges getan und dass wir hier in Thüringen nicht in Sachsen sind. Das heißt, ich kann mir vorstellen, in Dresden oder in Chemnitz wäre so eine Veranstaltung anders abgelaufen. Aber ich glaube, sie haben für die Ostdeutschen und für die Thüringer doch ein gutes Gesicht gezeigt. Insofern sage ich mal, dürfen wir nicht drüber hinweggehen, wenn wir viel Dinge haben aus der Welt, den ganz normalen Wahnsinn, der da stattfindet. Mhm. Insofern erstmal das und dann jetzt.
Vielleicht können wir, wenn Sie wollen, bleiben wir gerne noch bei Weimar. Ich bin gern dort, das ist eine sehr schöne Stadt, angenehme Atmosphäre tatsächlich. Allerdings gab es ja einen Grund, warum die Nationalversammlung in Weimar tagen musste, weil eben nicht alles so friedlich war, weil nicht alles so tippitoppi war. Es waren ja destabilisierte Zustände in diesem Deutschland. Das hat mir ein bisschen gefehlt, bei den Reden zu sagen, dass es also nicht der beschauliche Ort war, der die Leute nach Weimar getrieben hat, sondern eben, weil es in Berlin nicht sicher war.
Naja, ich hatte das Gefühl, also ich bin bei Steinmeier und seinen Reden doch immer sehr skeptisch, weil sie bei ihnen oftmals ein bisschen Empathie fehlt, also Begeisterung. Die war nicht schlecht, also das, was ich zumindest davon mitbekommen habe, auch der Auftritt der Regionalpolitiker war ja durchaus honorig. Also ich würde nicht sagen, dass das irgendwo an dieser Stelle untergegangen ist und es ist ja in dem Kontext viel darüber berichtet worden, was damals passiert ist. Ich glaube, dass man in Berlin nicht tagen konnte, das hat sich für jeden doch halbwegs politisch interessierten Menschen festgesetzt. Also man weiß ungefähr um die Dinge und Weimar hatte gerade ein schönes, fast neues Theater und den Platz dafür und dann war ja Goethe dort. Also es hat schon, sagen wir, damals seine Gründe gehabt, dass man diese relativ kleine Stadt genommen hat, aber natürlich vor dem historischen Kontext ist ja das, was Weimar uns heute immer noch bietet, also praktisch ein Blick durch die ganze deutsche Geschichte der letzten 200 Jahre. Also insofern, ich glaube, das ist nicht zu kurz gekommen. Was vielleicht, jetzt sage ich mal, man kann ja immer kritisieren und anmerken und ich würde sagen, insgesamt war das ordentlich. Ich bin sonst kein Freund von solchen offiziellen Jubiläumsfeiern. Wir haben ja auch in der DDR-Zeit seine Dosis mitbekommen, die ja wirklich nach wie vor nachwirkt und einen davor sozusagen schaudern lässt. Aber in dem Fall war das vernünftig. Das Einzige, wo ich sagen würde, immer stärker deutlich machen, es ist Weimar nicht an dieser Verfassung gescheitert, die war gut, die war für die Zeit sehr modern, sondern es ist gescheitert wie heute an der Gleichgültigkeit oder an der negativen Einstellung vieler Menschen in diesem Land, vor allem derer, denen es gar nicht so schlecht geht. Damals hatten wir ganz andere wirtschaftliche Umbruchzeiten, die große Wirtschaftskrise und alles, was damit zusammenhängt, das ist alles heute nicht so der Fall und trotzdem ist die Stimmung oftmals im Lande nicht gut und da muss ich sagen, haben wir eigentlich als Bürger und in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis Verantwortung dafür, dass das nicht nur einmal wiederkehrt, dieser Unsinn. Ist ja nicht zu übersehen. Schauen Sie mal, was in Italien passiert, diese Stänkerei gegenüber Frankreich, diese Versuche auch sagen wir, mit Radikalen sich zu verbünden, also den gelben Westen, Teilen davon zumindest, seitens der offiziellen Politik des Innenministers in Italien, wie widersinnig und widerlich zum Teil Politik inzwischen durch Nationalisten geworden ist. Also insofern sage ich mal, es war gut, dass wir das so gemacht haben, es war gut, dass es in Weimar stattgefunden hat und die Weimarer haben das ordentlich gemacht. Und das muss man auch mal klar bei allem, was man immer noch anmerken kann, klar und deutlich mal sagen.
Also Respekt nach Weimar und wir mögen nicht nur diese Stadt, sondern auch die Leute und das...
Naja, Weimar ist auch eine kleine Stadt, das heißt, also, sie hat auch ihre Kabale und Auseinandersetzungen. Manchmal passiert ja auch Wirres und wir schütteln nur den Kopf und sagen, hallo, ihr seid nicht alle direkt verwandt mit Goethe, sondern ihr seid auch ganz normal, wie Leute vielleicht in Gotha oder in Eisenach sind. Aber im Großen und Ganzen, immer wenn es drauf ankam, in den letzten Jahren hat Weimar das durchaus vernünftig gemacht und insofern denken Sie doch damals an den Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten, wo man auch Protest gemacht hat. Also das gibt es auch in Weimar, also couragiertes Auftreten, da wo es hingehört und nicht an einer Stelle rumpöbeln, rumkrakeln, wie wir es eben halt in letzter Zeit im Osten sehr oft erlebt haben, dass man auch als vielleicht kritisch zu betrachtender Politiker gar nicht mehr etwas sagen kann, weil einfach nur Pöbel da ist. Mhm. Und das ist nicht der Fall gewesen, ordentlich.
Vor 100 Jahren war die SPD auf ihrem Höhepunkt.
Also, Alter, wir sind ja bei den Zeitungen, ist zu schnell vorbeigegangen.
Die Zeitung, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber zu der Zeit, als die Weimarer Republik entstanden ist, hatte die SPD ihre Hochzeit, könnte man das sagen. Da war sie auf dem Höhepunkt und ab dann ging es bergab über die letzten Jahrzehnte entwickelt.
Und die SPD als Grundgedanke, das heißt das Soziale in der Politik, ist eigentlich in den letzten 150 Jahren aus der deutschen Politik nicht rauszunehmen. Wenn Sie die Frau Merkel nehmen und ihre Zeit des Regierens, da ist ja der Hauptvorwurf, der an sie immer wieder gerichtet ist, sie hätte die CDU, praktisch die konservative Partei, sozialdemokratisch gemacht. Das heißt also, nein, es findet alles statt und die hat auch ihre Aufgabe, nur sie ist aus dem Tritt gekommen, sie hat Schwierigkeiten, da reinzukommen und entdeckt jetzt wieder ihre Ursprünge, also back to the roots, dass das soziale Gefüge im Land ein wichtiger Punkt ist, damit auch das Land sich stabil entwickeln kann, vernünftig entwickeln kann. Und wir hatten eine sehr gute Phase jetzt wirtschaftlich. Wir sind gut aus der Finanzkrise rausgekommen, im Gegensatz zu vielen unserer Nachbarn und dem Rest der Welt. Es hat sich die Arbeitslosigkeit deutlich verringert. Da kann man die Statistik noch kritisieren, die ist nicht immer fein, aber die ist eben halt europäisch angeglichen und dadurch manchmal verzerrend etwas. Aber wir haben auch immer wieder in unserer Sendung, in unserem Gespräch angemerkt, die soziale Schieflage ist nach wie vor da und sie hat sich sogar vertieft, also ist noch schiefer geworden. Und da reinzugehen und zu sagen, wir müssen das wieder in dieser wirtschaftlich starken Union, in diesem wirtschaftlich starken Land besser hinkriegen, auch auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene, das ist schon wichtig. Die Frage ist, können Sie das glaubhaft nach Hartz IV machen und nach der Agenda von Schröder oder können Sie nicht? Und schauen Sie mal, der Gabriel, der Schröder, wie die da querschießen, also rumgiften, auch nur im Hintergrund. Also wenn du solche Parteifreunde hast, die dagegen schießen, dass man halbwegs vernünftig im Alter leben kann von seiner Rente, und das ist für den Osten ein ganz zentrales Thema, ist ja nicht zufällig, dass Mike Moring als CDU-Spitzenmann im Wahlkampf ja das Thema für sich auch sehr stark besetzt hat. Das heißt also, da liegt man eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was zu tun ist. Die Frage ist, wie glaubwürdig kann man das rüberbringen? Und da hat man nach wie vor Schwierigkeiten. Schauen Sie mal, der eine Minister sagt, wir müssen unbedingt die Rente sichern für die Leute. Und am gleichen Tag sagt der andere, der Finanzminister der SPD, wir haben ja gar kein Geld. Das ist nicht klug. Man steht sich selbst im Wege, stellt sich ständig ein Bein. Das kann für die SPD nicht gut sein. Das muss sie überwinden. Sie muss mit einer Stimme sprechen und das auch energisch. Dann hat sie wieder eine Chance auch bei den Wählern.
Die Frage ist, ob sie den Rubikon überschritten hat und dass es kein Zurück mehr gibt vor dem Untergang. Oder gibt es eine neue sozialdemokratische Partei?
Naja, wir haben erstens, darüber haben wir uns auch schon wiederholt unterhalten, das linke Spektrum, was von der SPD traditionell in der alten Bundesrepublik und auch noch vor 100 Jahren voll abgedeckt worden ist, hat sich zersplittert in drei Parteien. Das heißt im Prinzip, die Grünen schöpfen aus den gleichen Quellen mit ihren speziellen Themen noch dazu. Und die Linke ist nichts anderes in der Konsequenz schon seit den 20er Jahren, auch vor 100 Jahren alles entstanden, eine Abspaltung von der SPD. Das heißt, gemeinsam sind sie, repräsentieren die einen Bereich der Gesellschaft, der soziales, gemeinsame Verantwortung, nicht nur die Ellenbogen im Auge hat, tatsächlich. Und das heißt also, es ist ja gar nicht so tatsächlich, sagen wir, frappierend schlecht, wenn die SPD 30% hat und die anderen ihre Anteile haben. Aber sie ist eben abgerutscht sehr weit runter, durch eigene natürlich auch Fehler. Schauen Sie allein diese Galerie von SPD-Vorsitzenden, die sehr unterschiedlich zu sehr kurzen Zeiten nur die Partei geführt haben. Das ist alles nicht spurlos vorbeigegangen und dann die Agenda. Also insofern sage ich mal zurück, die Frage wird ja sein, wie beim Mindestlohn, die haben sich dafür eingesetzt, im Osten kommt ja sehr stark zu tragen. Also das heißt, ein Teil der Bevölkerung ist da wenigstens mit einem Netz versehen worden und fällt einfach nicht runter. Dass das ihr nicht angerechnet wird von diesen Wählern, das ist eine Geschichte, die auf einem ganz anderen Platz steht. Das heißt, Dankbarkeit in der Politik dürfen sie nicht erwarten.
Dann wollen wir jetzt zu den Zeitungen kommen oder wollen wir es noch ein bisschen aufschieben? Das ist ja, das Thema.
Zeitung, ich muss ja immer sehr verhalten. Ja. Reagieren, weil ich ja vor 10 Jahren hier ausgeschieden bin, auch mit dem Blick darauf, dass eine falsche Entwicklung auf uns zukommt, und es hat sich leider, sage ich mal, alles, was ich befürchtet habe in diesen 10 Jahren, es war eine Zeit des Niedergangs, auch bestätigt. Also das ist einfach, man will ja auch nicht nur Recht haben. Ich wäre ja, mir wäre es ja lieber, wenn ich nicht Recht gehabt hätte mit dem, mit meiner Analyse damals. Und jetzt einmal unabhängig von dem aktuellen Streit, wie schnell geht das mit den Zeitungen und dem, was da in der Zeitung steht, gibt es erstens eine eigene Erklärung dieses Konzerns aus Essen. Wenn man die im Internet sucht, dann findet man alle seine Befürchtungen bestätigt. Und wir haben die Erfahrung in letzter Zeit gemacht, dass viele dieser Ankündigungen, die da gemacht worden sind, und die Befürchtungen, die damit zusammenhängen, es ist meistens noch schlimmer gekommen ist. Und ich sage mal, ganz einfache Geschichte. Als ich vor 10 Jahren gegangen bin, musste die Druckerei dringend modernisiert werden, weil einfach die Maschinen verschlissen waren nach 20 Jahren. Es waren mal neue Maschinen, aber inzwischen ist die Zeit und die Technik über sie hinweggegangen. Dies ist nicht passiert. Das heißt, sie pfeifen aus dem letzten Loch. Sie schließen Druckereien in Essen, wollen sie schließen, bemerkenswert in der Konzernzentrale, in dem, da wo die, wo der Stamm, das Ganze herstammt, ja, über dieses WATZ, jetzt heißt es Funke Mediengruppe, wird die Druckerei geschlossen. Das ist ja schon von der symbolischen Seite her so bemerkenswert. In Gera hat man sie schon geschlossen. Das heißt also, man glaubt an dieser Stelle offensichtlich nicht an die Zukunft dessen, was man macht, und dementsprechend ist die Stimmung, dementsprechend ist auch die weitere Entwicklung. Also insofern, ich vermute mal, es wird leider, sage ich mal, leider noch schlimmer kommen, als es jetzt im Augenblick sich überhaupt antut. Ich bin zwar der Meinung, eine Tageszeitung wird es immer geben, das mache ich jetzt sehr optimistisch klingen, aber sie hat dann tatsächlich eine ganz andere Funktion, als es vielleicht vor 30 Jahren der Fall gewesen. Sie ist kein Massenprodukt mehr, sie wird dann für die Elite da sein. Elite meine ich Leute, die gerne auch Papier in der Hand halten und lesen und schreiben können und höchstwahrscheinlich auch die alte Kulturpraxis, sag mal, des Lesens beherrschen, was ja nicht bei allen heranwachsenden Generationen der Fall ist. Also insofern sage ich mal, aber sie wird teurer werden, und sie ist das schon einmal vor 100 Jahren genauso gewesen. Die Zeitung damals hat eine Auflage von 4.000, 5.000 in der Provinz, nicht mehr. So wird das nicht werden, aber deutlich unter dem, was heute passiert. Und das Dumme ist, in der Konzernzentrale gibt es niemanden, der irgendeine Vorstellung hat, wie sowas zu organisieren ist. Die Leute haben vom Metier, vom Fach, weil sie aus anderen Richtungen kommen, nicht viel Ahnung. Insofern haben wir auch zu Recht kritisiert, dass vor einigen Jahren sie für 1 Milliarde Euro bei Springer die Zeitung aufgekauft haben. Das hängt ihnen jetzt wie ein Mühlstein am Halse. Die bringen nicht viel Geld. Im Gegensatz, die machen miese, und das muss bedient werden. Die Kredite, die damit zusammenhängen, das Geld hat man sich damals auch noch von Springer geborgt. Das alles drückt unwahrscheinlich auf die Zeitung, die über viele Jahre hinweg viel, viele Millionen erwirtschaftet haben, also Profit gebracht haben. Nur das Geld ist nicht in die Zeitung investiert worden, sondern da können wir uns jetzt drüber unterhalten, für was für unsinnige Projekte. Man wollte zum Beispiel einen Konkurrent des Spiegels aufbauen, für viele Millionen hat das dann eingestellt, weil kein Mensch diese Zeitschrift, dieses Magazin gebraucht hätte. Ich will sagen, es ist vieles an Managementfehlern gemacht worden. Es ist ähnlich wie bei der Dieselaffäre. Das heißt, das Management hat an der Stelle gesagt, das mach mal links mit links und so weiter. Die Leute haben an der Basis ordentlich gearbeitet. Das Produkt am Ende ist aber leider immer nur schlechter geworden.
Herr Lochtrum, jetzt haben wir uns verplaudert. Noch ein letztes Thema, ganz kurz zum Schluss. Was ist noch wichtig, was wir besprechen müssen, was nicht noch eine Woche Zeit hat?
Ja, wir sind natürlich mit dem AFN-Vertrag sehr schlimm. Ja, nach wie vor, das ist das wichtigste Thema dieser Zeit, dass einfach die Aufrüstung läuft. Das ist alles, drumherum erzählt wird, ist Unsinn. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Nord Stream, trotzdem, aber das können wir nochmal diskutieren, dass die nach wie vor doch mit Konsequenz verfolgt wird, und dass die Franzosen im letzten Augenblick eingeschränkt sind, finde ich erstmal ordentlich. Also da gibt es ja schon eine ganze Reihe Themen. Also der ganz normale Wahnsinn der Woche, ja, den haben wir ja auch noch.
Ich habe eine Idee, vielleicht, wenn Sie Lust und Zeit haben, dass ich Ihnen nächste Woche direkt mal einen Espresso koche, weil der liegt ja, also das steht ja schon ewig.
Nächsten Montag, ja?
Ja, falls Sie Zeit haben.
Ja, Sie sagen jetzt, damit auch wir alle das verstehen, Ihre Zuhörer und ich auch, dass wir eine Stunde irgendwie machen wollen oder
ja, so. Ja, eine Stunde vielleicht nicht, aber ich würde Ihnen gerne einen Espresso kochen, direkt mal vor Ort, wenn Sie Lust haben. Wir haben hier so eine Radicchio-Woche. Sie können sich's ja überlegen, es ist ja viel Trubel und, gut, und wenn nicht, machen wir es telefonisch. Wir werden es also.
Gehen wir davon aus, das lässt sich einrichten.
Ah, das ist ja wunderbar, dann muss ich mir Mühe geben.
Okay.
Herr Lochtrum, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Ich wünsche Ihnen auch eine gute Woche.
Und bis dann, ciao.